Ja, ich habe die Predigt heute Morgen mit einem Titel überschrieben. Und ich habe gewählt, wie ich an der Hoffnung festhalten kann oder wie du an der Hoffnung festhalten kannst. Und Hoffnung hat viele Facetten. Ja? Hoffnung hat viele Aspekte. Und heute soll es vor allem um die Hoffnung gehen, die sich damit verbindet, dass Verheißungen, die Gott dir für dein Leben gegeben hat, dass die sich auch erfüllen. Dass du Hoffnung hast, dass das, was Gott dir zugesagt hat, sich auch erfüllen wird und dass du an dieser Hoffnung festhältst, wenn es auch mal schwierig wird. Ja? Weil zwischendurch kann es auch mal schwierig werden. Und das ist okay. Das ist nichts Schlimmes. Die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn es mal schwierig wird? Genau, also wie kannst du an der Hoffnung festhalten? Wie kann ich an der Hoffnung festhalten? Und wie ich finde, Glaubensvorbild in dem Kontext ist Abraham. Wir werden uns heute Morgen ein bisschen mit Abraham und seinem Leben beschäftigen und ein bisschen sein Leben angucken und schauen, was wir von ihm lernen können. Ich lade euch ein, erstmal die Bibel aufzuschlagen im Römerbrief. Das Schöne ist, dass das Neue Testament an verschiedenen Stellen auch das Leben von Abraham aufgreift. Das finde ich immer sehr wertvoll, wenn gewisse Begebenheiten aus dem Alten Testament dann auch nochmal im Kontext des Neuen Bundes aufgegriffen werden. Ja, Römer 4, Verse 18 bis 22 will ich lesen. Römer 4, 18 bis 22. Da heißt es, er, und damit ist Abraham gemeint, er hat gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt, damit er ein Vater vieler Völker würde, wie gesagt wurde, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, sah auch seinen eigenen Leib nicht an, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah, also seiner Frau. Denn er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab und war völlig überzeugt, was er, also Gott, verheißen hat, das kann er auch tun. Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Ja, Vers 18, ja, er hat gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt. Was heißt das denn eigentlich? Ja? Das ist irgendwie, oder wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hingeglaubt. Das ist vielleicht schon ein bisschen besser verständlich. Ich würde sagen, mal in meinen eigenen Worten, Abraham hatte da Hoffnung, wo es eigentlich nichts zu hoffen gab. Ja? Das bedeutet das eigentlich. Da, wo es eigentlich keine Hoffnung gab, hat Abraham gesagt, nein, ich hoffe. Ich lasse mir diese Hoffnung nicht nehmen. Ja? Also wo keine Hoffnung war, nach menschlichem Ermessen, ja, wo die nicht zu sehen war, nicht zu greifen war, da hatte Abraham Hoffnung, dass Gott das, was er ihm zugesagt hat, nämlich dass aus ihm ein großes Volk werden wird, dass sich das auch erfüllen wird. Er hatte diese Hoffnung, obwohl es eigentlich keine Hoffnung dafür gab. Und er glaubte den Verheißungen Gottes, trotz widrigster Umstände. Ja, wie hat Abraham das geschafft? Ja. Er hat es natürlich mit Gott geschafft, ja. Alleine hätte er es nicht hingekriegt, das ist klar. Aber Gott will ja mit uns immer zusammenarbeiten, sage ich mal. Ja, auch Abraham hatte seinen Teil. Ja, wenn Abraham nicht gewollt hätte, Gott hätte es ihm nicht aufgezwungen. Abraham wollte aber, Abraham war bereit. Er war willig. Und es lohnt sich, das Leben von Abraham anzuschauen, weil wir da einiges lernen können. Das ist sicherlich keine umfassende Behandlung jetzt heute Morgen dessen, was Abrahams Leben alles ausmacht oder ausgemacht hat. Aber ich will ein paar Sachen mit euch anschauen, die mir in der Vorbereitung einfach wichtig geworden sind. Genau, deswegen lasst uns mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja, ich möchte ein paar zentrale Aspekte einfach angucken, dieses Weges, den Abraham mit Gott gegangen ist, als er hier auf Erden war. Und ich habe drei Teile sozusagen oder drei Aspekte, die ich mir gerne mit euch ansehen möchte. Und den ersten habe ich überschrieben mit Gott ist gnädig und er ist treu. Gott ist gnädig und er ist treu. Ja, jetzt gehe ich aber mal ins Alte Testament. 1. Mose. Ganz kurz ein bisschen was zum Kontext. Ich glaube, die meisten von euch wissen das natürlich, aber lasst uns ganz kurz den Kontext beleuchten. Im 1. Mose 12 lesen wir davon, dass Abraham von Gott gerufen wird, sein Heimatland zu verlassen und in dieses verheißene Land zu ziehen, von dem er damals gar nicht wusste, welches Land ist das eigentlich, wo werden wir eigentlich hinkommen, was hat Gott da eigentlich im Einzelnen vorgesehen. Gott hat ihm nur gesagt, geh los, zieh los, verlass dein Heimatland. Und er hat ihm aber auch gesagt, du wirst ein großes Volk werden. Ich habe vor, dich zu segnen und zu mehren und dass du Nachkommen haben wirst, die du überhaupt nicht mehr zählen kannst. So viele werden es sein. Das lesen wir im 1. Mose 12. Und wir lesen auch, dass Abraham zu dem Zeitpunkt schon 75 Jahre alt war. Also zumindest nach heutigem Ermessen etwas fortgeschritten im Alter, ja, würde ich mal sagen. 75 und natürlich, wir haben gerade diese Stelle im Römerbrief gelesen, dass Abraham eben, obwohl er eigentlich keine Hoffnung hatte oder keinen Grund zur Hoffnung hatte, dennoch Hoffnung hatte und dass er den für treu befunden hatte, nämlich Gott, dass er diese Verheißung auch erfüllen wird, ne, die er ihm gegeben hat. Und das klingt vielleicht so, als wenn Abraham immer total stabil war und immer stark war im Glauben und der hat das einfach durchgezogen und dann hat sich das alles erfüllt. Ganz so ist es aber auch nicht gewesen. Ja? Abraham war auch nur ein Mensch, ein besonderer Mensch, aber er war auch nur ein Mensch. Und wir lesen zum Beispiel im 1. Mose 15, ich will das nur ganz kurz mal anreißen, da ist Abraham im Gespräch mit Gott, 1. Mose 15, 3, und zu dem Zeitpunkt heißt er noch Abram. Also so wie der Bernd das, glaube ich, auch letztes Wochenende gesagt hat, ich werde auch heute mich auf Abraham und Sarah einfach nur beziehen und nicht auf Abram und Sarai. So hießen sie natürlich am Anfang. Also da heißt das in Vers 3, 1. Mose 15, 3, spricht Abraham dann zu Gott, mir hast du keine Nachkommen gegeben und sieh, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Das ist eine ganze Weile, nachdem er diese Verheißung bekommen hat. Und dass Abraham sich an dieser Stelle so äußert, macht deutlich, dass er seine Mühe auch manchmal hatte mit dieser Verheißung Gottes, ja. Ja, wo ist denn dieser Nachkomme jetzt? Gott hat mir ein großes Volk verheißen, aber ich habe keinen Nachkommen, ich sehe keinen Nachkommen. Und er sagt da ganz offen heraus, naja, einer von meinen Knechten wird wohl mein Erbe sein. Das zeugt davon, dass er schon hier und da auch Mühe hatte, an dieser Verheißung festzuhalten. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Ja? Da, wo Gott dir etwas verheißen hat oder vielleicht auch deiner Familie. Es kann ja etwas sein, was er dir selbst persönlich gegeben hat oder etwas, was deiner Familie gilt oder was auch vielleicht uns als Gemeinde gilt. Ja? Verheißungen haben ja unterschiedliche Ebenen, sage ich mal. Vielleicht geht es dir auch manchmal ähnlich. Ja? Vielleicht sogar im Moment, dass es etwas Besonderes ist, was Gott dir verheißen hat und du wartest vielleicht schon jahrelang darauf, auch aktiv im Glauben, aber du kannst es immer noch nicht sehen. Und vielleicht war es sogar schon mal zeitweise sehr deutlich zu sehen und jetzt plötzlich scheint es wieder so weit weg zu sein. Gehen wir mal weiter in den 1. Mose 16. Da möchte ich die ersten Verse lesen. 1. Mose 16, ab Vers 1. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, sieh, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht aus ihr erbaut werde. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Vers 3, da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre in Kanaan gewohnt hatte. Vers 4, und er ging zu Hagar und die wurde schwanger. Ja, das ist eine besondere und auch eine wichtige Begebenheit im Leben von Abraham. Zu der könnte man viel sagen. Zu der kann man sehr viel sagen. Auch zu diesem Sohn, der da aus dieser Verbindung mit Hagar hervorgeht, Ismael, ist auch eine besondere Persönlichkeit. Aber dazu will ich jetzt gar nicht, darauf will ich gar nicht so sehr eingehen, sondern einfach darauf. Wir lesen, dass dieser Sohn, der da geboren wird, Ismael, das ist 1. Mose 16, 16, dass Abraham zu dieser Zeit 86 Jahre alt war. Das heißt, das ist 11 Jahre nach dieser ursprünglichen Verheißung. Und 9 Monate vorher, klar, ist Hagar schwanger geworden, also waren es ungefähr 10 Jahre nach der Verheißung, dass Sarai plötzlich zu Abraham kam und gesagt hat, du, also sozusagen mit mir klappt das nicht, ja? Nimm doch Hagar, meine Magd. Und Abraham ist darauf eingegangen. Und diese Umstände machen uns auch wieder deutlich, dass es Phasen gab zumindest für Abraham und Sarai, wo es schwer war, an dieser Verheißung festzuhalten, wo sie Mühe hatten, wo sie auch gezweifelt haben. Und wo dann Sarai auf diese Idee kommt, naja, dann, ne, wir nehmen es jetzt mal selber in die Hand. Dann, wenn das mit mir nicht klappt, dann nimmst du halt meine Magd. Und Abraham ist darauf eingegangen. Und das hat auch geklappt in Anführungsstrichen. Ja. Geklappt im Sinne von, dass diese Magd schwanger wurde, aber natürlich nicht geklappt im Sinne von, dass die Verheißung Gottes sich erfüllt. Weil das war nicht die Verheißung Gottes, so wie das da gelaufen ist. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, irgendwie den Abraham oder die Sarai hier irgendwie schlecht zu machen oder so. Ne? Darum geht es gar nicht. Sondern ich will einfach nur beleuchten, dass es auf diesem Weg, den Abraham gegangen ist, dass es da Phasen gab, die mühevoll waren auf diesem Weg zur Verheißung. Und ich glaube, das ist dieser erste Punkt. Deswegen habe ich das auch überschrieben mit Gott ist gnädig und er ist treu. Denn Gott hat sich dann nicht hingestellt und hat gesagt, ja, okay, Abraham, sorry, das war nicht mein Plan, jetzt ist es zu spät, das war's. Nein, er hat ihm trotzdem aus Sarah nachher noch diesen verheißenen Sohn gegeben. Ja, und das ist alter Bund. Und da wird schon Gottes Gnade und seine Treue einfach deutlich. Und wir sind im neuen Bund. Wir sind noch mal besser dran, wenn man so will, ohne den alten Bund schlecht machen zu wollen. Ne? Aber, und ich glaube, das soll uns ermutigen. Also wenn du auf etwas siehst, was Gott dir verheißen hat oder vielleicht euch als Familie und es ist vielleicht phasenweise mühsam, daran festzuhalten, sei ermutigt. Abraham ging es auch so. Ja? Und das ist okay, wenn es diese Phasen gibt. Die Frage ist, wie gehe ich mit so einer Phase um? Und das Ermutigende, finde ich, sollte einfach für uns sein heute Morgen an dieser Stelle, Gott ist gnädig. Auch wenn du auf dem Weg hin zur Erfüllung der Verheißung Fehler machst, vielleicht sogar gravierende Fehler, Gott ist treu. Er wird deswegen nicht einfach die Verheißung wegnehmen. Er ist treu und er ist gewillt und er ist in der Lage, diese Verheißung auch zur Erfüllung zu bringen. Er ist treu. Das soll dich ermutigen. Vielleicht hast du auf diesem Weg hin zu einer Verheißung, zur Erfüllung einer Verheißung, auch schon solche Punkte gehabt, wo du hingefallen bist oder auch versagt hast. Lass dich davon nicht entmutigen, sondern sei ermutigt durch das Leben von Abraham aufzustehen und weiterzugehen und Gott zu glauben, dass er die Verheißung erfüllen wird. Amen. Ja. Dann möchte ich mir einen zweiten Punkt, einen zweiten Aspekt im Leben von Abraham gern mit euch ansehen. Und den habe ich überschrieben mit Gott möchte deine Freundschaft. Gott möchte deine Freundschaft. Und es geht hier also jetzt um die Beziehungsebene von Abraham und Gott. Und was wir über Abraham in der Bibel lesen, sagt uns ganz viel über die Beziehung, die er mit Gott hatte. Und das sagt mir, dass Gott auch uns dadurch eine Menge sagen möchte. Es lohnt sich, diese Beziehung anzuschauen, die Abraham mit Gott hatte. Es gibt da sehr viele Aspekte. Ich möchte nur ein paar beleuchten. 1. Mose 17, Vers 1. Da heißt es jetzt, als Abraham 99 Jahre alt war, ja, also inzwischen ist Ismael, dieser Sohn, den er aus der Verbindung mit Hagar bekommen hat, schon 13 Jahre alt. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, lebe vor mir und sei untadelig. Lebe vor mir. Das ist das, was jetzt in dem Kontext mal wichtig ist. Was heißt das denn, lebe vor mir? Das bedeutet, mein ganzes Leben in der Nähe zu Gott zu leben, in seiner Gegenwart zu leben und in der Verbindung mit ihm zu leben. Und das hier ist die Luther 2017, aber wenn ich es in der Elberfelder lese, da spricht es mich noch mal viel mehr an. In der Elberfelder heißt dieser zweite Teil von Vers 1, wandle vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir. Und das ist einer meiner Lieblingsverse. Ja? Wandle vor meinem Angesicht. Gott sagt zu Abraham, wandle vor meinem Angesicht. Was heißt das denn? Wandeln, also das meint den ganzen Lebenswandel, es meint das ganze Leben, es meint alles, was das Leben ausmacht. Und Gott sagt, wandle, also führe dein Leben vor meinem Angesicht. Also führe es in der Nähe zu mir, führe es in meiner Gegenwart, führe es in der engen Verbindung zu mir. Und das heißt für mich auch, wandle vor meinem Angesicht, also indem ich Gott quasi ansehe, indem ich sein Gesicht ansehe. Und das Gesicht ist was ganz Zentrales und Wesentliches, wenn du den Körper eines Menschen anguckst, oder? Und das heißt für mich einfach, sei ausgerichtet mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Herzen auf mich. Das bedeutet für mich, wandle vor meinem Angesicht oder lebe vor mir. Und dann sei ganz mit mir, sei mit deinem ganzen Herzen mit mir. Ja? Also sei in allem, was dein Leben ausmacht, sei mit mir eng verbunden. Das heißt es für mich. Und so hat Gott zu Abraham gesagt. Und das ist diese Beziehungstiefe, die er zu ihm haben wollte und die Abraham mit Gott auch entwickelt hat. Ein Aspekt, ein weiterer Aspekt, der mich auch sehr begeistert. Ein Kapitel weiter, 1. Mose 18. Da will ich ab Vers 16 lesen. Nicht alle Verse bis zum Ende des Kapitels, ein paar Verse. Nur ganz kurz zum Kontext, das lesen wir ab Vers 1 im ersten Mose 18. Es kommen drei Männer zu Abraham und er lädt sie ein zum Essen. Und später sehen wir, das sind Boten Gottes gewesen, die auf dem Weg waren, Sodom und Gomorra zu zerstören. Und jetzt lesen wir ab Vers 16. Da brachen die Männer von dort auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Da Abraham doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf der Erde in ihm gesegnet werden sollen? Denn ich habe ihn dazu ausersehen, damit er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie die Wege des Herrn halten und Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Vers 20, und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben gemäß dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Vers 22, und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Gut, dass er das getan hat. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Willst du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um 50 Gerechter willen, die darin sind? Das sei fern von dir, dass du das tust und den Gerechten mit dem Gottlosen tötest, sodass der Gerechte gleich wäre wie der Gottlose. Das sei fern von dir. Der Richter aller Welt, sollte der nicht gerecht richten? Der Herr antwortete, finde ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt, will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und so geht es weiter, ne? Und Abraham handelt Gott quasi runter bis auf 10 Gerechte. Und Gott geht darauf ein, jedes Mal. Und dieses Gespräch, was Gott hier mit, oder Abraham hier mit Gott führt, das fasziniert mich einfach. Diese Vertrautheit, die Abraham mit Gott hatte, das ist wie für mich so ein, fast schon ein, natürlich nur fast, ja, weil Abraham war nicht Gott, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ein auf Augenhöhe begegnen. Das ist Partnerschaft. Das ist einfach eine ganz tiefe, enge Verbindung, die beiden hatten. Und Abraham war so mutig, Gott diese Bitte zu bringen und zu sagen, Herr, willst du das wirklich tun? Ne? Und das sei doch fern von dir, dass du den Gerechten mit dem Gottlosen tötest. Und für mich sind diese Verse Ausdruck auch von dieser Vertrautheit, die Abraham mit Gott hatte. Diese Freundschaft, die er mit ihm hatte. Und wenn wir schon bei Freundschaft sind, die Bibel nennt auch ganz konkret oder benennt es, dass Gott Abraham wirklich als Freund bezeichnet hat. Gott sprach von Abraham als seinem Freund. Ich werde das jetzt nicht aufschlagen, das ist zu finden, einmal in Jesaja 41, Vers 8, aber auch in Jakobus 2, 23. Jesaja 41, 8 und Jakobus 2, 23, wer das nachlesen möchte, da ist konkret die Rede davon, dass Gott von Abraham als seinem Freund sprach. Diese Beziehung, die beiden hatten, war von Freundschaft geprägt, von Vertrautheit geprägt, von einem einander kennen. Und ich finde, woran ich auch denken musste, das erwähne ich jetzt nur, ich trage es auch nicht auf, das ist 2. Mose 33, 11. Da geht es um die Beziehung, die Mose mit Gott hatte. Die war auch von einer besonderen Qualität. Und in diesem Vers, 2. Mose 33, Vers 11, da lesen wir, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Halleluja. Ich liebe diesen Vers. Das ist einfach, das ist diese Tiefe an Beziehung, die Abraham und Gott hatten und diese Freundschaft, die sie hatten. Und ich glaube, das ist etwas, wozu Gott uns durch dieses Leben von Abraham auch ruft. Er ruft uns zu einer Freundschaft mit ihm, er ruft uns zu einer Partnerschaft. Er ruft uns in eine Vertrautheit, in eine Tiefe hinein. Und das brauchen wir auch. Ja, also gerade wenn es darum geht, ne, um jetzt wieder den Kontext herzustellen, es geht um eine Verheißung, deren Erfüllung noch aussteht. Du brauchst eine Tiefe in der Beziehung mit Gott, damit solche Phasen auch erfolgreich durchgestanden werden können. Und Gott, das ist zumindest auch meine Erfahrung, er ist manchmal, zumindest phasenweise, ist er mehr daran interessiert, dass deine Freundschaft zu ihm wächst, als dass die Verheißung sich erfüllt. Es ist so. Das ist manchmal vielleicht nicht so leicht, erstmal zu akzeptieren und anzunehmen. Aber manchmal möchte Gott erstmal tiefer mit dir gehen und vertrauter mit dir werden. Oder er möchte, dass du mit ihm vertrauter wirst. Das ist ihm manchmal wichtiger. Es geht Gott nicht primär darum, dass ABC sich in deinem Leben erfüllt, sondern es geht ihm primär darum, dass du ihn kennst und vertraut mit ihm bist. Das ist ihm wichtiger. Und das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und das Wunderbare ist im Neuen Bund, ja, Jesus spricht konkret da auch davon. Er nennt uns nicht mehr Knechte, sondern seine Freunde. Die Beziehung, die Abraham und Mose hatten und von der wir im Alten Testament lesen, das sind schon herausgehobene Persönlichkeiten gewesen. Natürlich waren sie nicht wichtiger als andere Menschen, aber sie hatten schon eine Beziehungstiefe mit Gott, die nicht viele Menschen hatten im Alten Bund. Und wir sind in Jesus, ist jeder von uns freigesetzt, diese Tiefe an Beziehungen zu entwickeln. Das ist nicht für einzelne herausgehobene Persönlichkeiten, die irgendwie besonders toll sind oder so, sondern diese Freundschaft, die ist für dich auch da. Die ist für dich da. Und das ist etwas, was Gott auf diesem Weg wachsen lassen möchte. Auf diesem Weg hin zur Erfüllung dessen, was er für dich geplant hat und dir versprochen hat. Gott möchte deine Freundschaft. Und damit komme ich zum dritten Aspekt. Und da gehen wir jetzt wieder ins Neue Testament, und zwar in den Hebräerbrief. Auch da finden wir das Leben von Abraham aufgegriffen. Und ich habe diesen dritten Teil, diesen dritten Aspekt überschrieben mit: Deine Heimat ist im Himmel. Deine Heimat ist im Himmel. Lesen wir erstmal die Verse. Hebräer 11, 8 bis 16. Durch Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in das Land zu ziehen, das er als Erbe bekommen sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Ja, vielleicht kennst du das auch. Ne? Gott hat dir was verheißen, er hat dir was zugesagt. Aber wenn du an das Wie denkst, kommen ganz große Fragezeichen und du denkst dir so, macht keinen Sinn, verstehe ich nicht. Aber geh auf das, was Gott dir schon gesagt hat, geh los. Ne? Geh los, fang an loszugehen. Okay, Vers 9. Durch Glauben ist er, also Abraham, ein Fremder gewesen im verheißenen Land wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Vielleicht das nur als ganz kurze Randnotiz. Gewisse Verheißungen, die Gott dir vielleicht gegeben hat, sind vielleicht nicht nur für dich, sondern es mag Miterben geben. Und wenn wir das Leben von Abraham angucken, dann ist die Fülle dieser Verheißung auch erst zu sehen gewesen auf Erden, nachdem er schon gestorben war. Muss für dich nicht gelten, aber hab das im Blick, dass der Horizont vielleicht viel weiter ist, als du denkst, wenn es um deine Verheißung geht. Denn er, also Abraham, wartete auf die Stadt, die ein festes Fundament hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger wurde und gebar, obwohl sie vom Alter her über die Zeit hinaus war. Denn sie achtete den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem, der bereits erstorben war, so viele geboren worden, wie die Menge der Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Vers 13. Sie alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie von fern gesehen und auf sie vertraut. Sie haben sie begrüßt und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf der Erde sind. Denn die, die so etwas sagen, geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und zwar, wenn sie an das gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber, also das ist Vers 16, nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er baute ihnen eine Stadt. Und als ich diese Verse gelesen habe, also das ist mir so, wie es so schön heißt, wie Schuppen vor den Augen gefallen und wurde mir so deutlich. Und deswegen habe ich das überschrieben mit: Deiner Heimat ist im Himmel. Wir lesen in diesen Versen häufig davon, dass wir Fremde sind auf dieser Welt, dass wir Gäste sind auf dieser Welt, dass unsere eigentliche Heimat nicht hier ist, auf dieser Erde, auf der wir im Moment leben und laufen und gehen und arbeiten und was weiß ich was machen, sondern unsere Heimat, die ist in der Höhe, die ist im Himmel. Ja, und Vers 9, er ist ein Fremder gewesen. Vers 10, Abraham wartete auf die Stadt, die ein festes Fundament hat. Da ist einer von einer Stadt die Rede, die nicht auf dieser Erde war. Vers 13, auch hier wieder Fremde und Gäste auf der Erde. Vers 14, sie suchen ein Vaterland. Vers 16, Gott baute ihnen eine Stadt. Das ist mir so deutlich geworden, als ich das gelesen habe. Und ich glaube, auch das ist wichtig, auf diesem Weg hin zur Erfüllung von Verheißungen und mit Blick darauf, die Hoffnung auf dem Weg dahin nicht zu verlieren. Deine Heimat ist im Himmel. Dein irdisches Dasein, was dein Dasein hier auf der Erde ausmacht, das ist wichtig, das hat Relevanz, absolut. Aber es ist nicht alles. Es geht in den Himmel, ja. Halleluja, es geht in den Himmel. Und das ist eine Dimension, die uns da erwartet, die alles sprengt, was wir uns auch nur ansatzweise vorstellen können. Abraham und andere Männer und Frauen des Glaubens wussten, dass Gott für sie eine Perspektive hat, die weit über dieses irdische Leben hinausgeht. Und deswegen glaube ich auch, das ist auch meine persönliche Erfahrung, manchmal mutet es uns Gott auch auf dem Weg hin zur Erfüllung dessen, was er uns verheißen hat, zu, dass es mal mühsam oder schwierig wird, weil er etwas in uns wachsen lassen möchte, weil er uns Dinge zeigen möchte und offenbaren möchte. Und weißt du, und wenn du, das ist auch meine Erfahrung, und ich meine, das ist ja ein Weg, ist ja ein Prozess, ne? Gilt für mich genauso. Aber je mehr du erkennst und verstehst, dass das Leben hier auf Erden zwar wichtig ist, aber nicht alles ist und deine himmlische Perspektive eine ganz andere nochmal ist, eine ganz andere Dimension hat, dann wird das irdische Leben so ein bisschen ins rechte Licht gerückt. Es verliert auch ein bisschen an Bedeutung. Was nicht heißt, dass es bedeutungslos wird. Ja, es ist von Bedeutung. Aber im Vergleich zu dem, was noch kommen wird, verliert es auch wieder an Bedeutung. Das ist manchmal auch wichtig. Gott will, dass sich das, was er uns verheißen hat, erfüllt. Er wacht über seinem Wort, es auszuführen. Ja, das sagt er auch ganz klar in seinem Wort. Aber Gott möchte auch, dass wir verstehen, dass unser irdisches Dasein seine Grenzen hat und dass es nicht alles ist. Und ich glaube, dass wenn wir im Lauf der Zeit, die wir mit Gott unterwegs sind und mit ihm gehen, wenn wir immer mehr ein Verständnis bekommen und das auch immer mehr als Offenbarung empfangen, dass etwas auf uns wartet, was so viel herrlicher und so viel bedeutsamer und wunderbarer ist, dann hilft uns das, glaube ich, auf dem Weg hin zu dem, was Gott uns für das Leben hier verheißen hat, auch mal eine Weile zu warten oder auch mal eine Durststrecke auszuhalten, weil wir wissen, hey, dass sich diese spezielle Sache in meinem Leben erfüllt, ja, das ist wichtig, Gott wird darüber wachen, er hat es versprochen, er wird es tun, aber da ist mehr, da ist was Größeres, da ist was Herrlicheres. Und so geht es mir auch, das hilft manchmal einfach, dann auch solche Sachen auch wieder mal ein Stück weit loszulassen und zu sagen, Gott ist treu, ich lasse es jetzt mal los, er wird es machen. Es gibt etwas, was wichtiger ist. Ohne jetzt irgendwie die Bedeutung von Verheißungen abwerten zu wollen, ne? Ich glaube, du verstehst das. Wir dürfen also wissen bzw. lernen, ich glaube, es ist ein Lernprozess. Unser irdisches Dasein ist nicht das, woran wir unser Leben messen sollten. Vielmehr, glaube ich, sollte unser irdisches Dasein an unserer himmlischen Perspektive gemessen werden. Halleluja. Genau. Und damit möchte ich auch zum Abschluss kommen und das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also, ne, es ist nur ein Aspekt der Hoffnung, den ich glaube, den Gott hier heute Morgen beleuchten möchte. Es geht konkret um Hoffnung, dass das, was Gott dir versprochen hat, sich auch erfüllen wird. Und dass wir an dem Leben von Abraham, glaube ich, einiges lernen können, wie an dieser Hoffnung festgehalten werden kann. Erstmal einfach dieses Wissen um Gottes Treue und seine Gnade, dass wenn wir auf diesem Weg Fehler machen oder fallen oder vielleicht mal zeitweise aufhören zu hoffen und es einfach loslassen und sagen, das kommt sowieso nicht mehr, ich habe keine Lust mehr darauf, ich glaube das nicht mehr, dass Gott treu ist. Dass wenn du einen Schritt auf ihn zugehst und sagst, es tut mir leid, ich will es wieder versuchen, dann, ne, dann nimmt Gott das hinweg. Und er ist treu, er wird das erfüllen. Das Zweite, Gott möchte deine Freundschaft. Manchmal ist es ihm wichtiger, dass deine Vertrautheit mit ihm erstmal wächst, bevor sich das erfüllt, was er dir gegeben hat. Weil je nachdem, was er dir auch verheißen hat, brauchst du auch oder brauche auch ich eine gewisse Festigkeit im Glauben und auch eine gewisse Charakterreife, damit ich mit dem, was Gott mir gibt, auch umgehen kann und das auch klug verwalte und mich nicht nachher irgendwie überhebe und sage, jetzt hat Gott mir das und das gegeben und ich bin ja so toll und überhaupt und irgendwann habe ich meinen engen Draht zu Gott verloren. Das möchte Gott verhindern. Ich glaube auch, dass er deswegen manchmal Dinge noch scheinbar verzögert, weil er weiß, hey, du brauchst erstmal noch ein anderes Fundament in mir. Dann kann ich dir das auch geben. Dann kannst du damit auch umgehen. Dann kannst du es auch verwalten. Dann bist du auch gewillt, es zu benutzen, um wieder für andere ein Segen zu sein. Und das Dritte ist, deine Heimat ist im Himmel. Ja, so wichtig die Erfüllung von Verheißungen ist, aber es gibt eine Perspektive, die weit darüber hinausgeht. Und dafür will ich auch beten, dass Gott uns da einfach Offenbarung schenkt, weil ich glaube wirklich, dass uns das hilft und dass uns das freisetzt auf diesem Weg, auch loszulassen und zu wissen, es gibt etwas, was einfach ja, noch wichtiger ist. Amen. Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass dein Wort zeitlos ist. Ich danke dir, dass du über deinem Wort wachst, es auszuführen in unserem Leben. Danke, dass du mit dem Leben von Abraham deutlich gemacht hast, dass du diese Verheißung erfüllt hast. Aber es ist sicherlich auch anders gekommen, als er sich es vorgestellt hat. Er hat Mühen auf diesem Weg gehabt, Herr. Und auch wir dürfen Mühen auf unserem Weg haben, Herr. Das ist nicht das Problem. Wir sind Menschen und es wird Herausforderungen geben. Aber Papa, ich bitte dich, dass du dieses Wort jetzt heute Morgen benutzt, zu uns zu sprechen, tief in unseren Herzen dein Wort einzuschreiben. Und ich bitte dich, Papa, dass wir vor allem darin wachsen, dich zu kennen, dich zu lieben, mit dir wirklich vertraut zu sein, Herr, dass unser Fokus zuerst du selbst bist, Herr, dass wir lernen, dich um deiner selbst zu suchen und nicht um der Verheißung willen, Herr. Und das ist etwas, was nur du in uns wirken kannst, Heiliger Geist. Wirke das, sei willkommen heute Morgen, Heiliger Geist, genau das in uns zu tun, dass es uns zuallererst um dich geht und nicht um die Erfüllung der Verheißung. Die Erfüllung der Verheißung ist wichtig und du wachst darüber, sie auch zu erfüllen. Das ist gar keine Frage. Aber ich bete, Herr, dass ja, diese Vertrautheit mit dir, dass die wirklich im Vordergrund steht. Und ich bitte dich auch um Offenbarung in unseren Herzen, Herr, dass wir begreifen, das Leben hier ist wichtig, es ist bedeutsam, es ist relevant, es hat eine Auswirkung, aber auf uns wartet etwas, was über die Dimensionen so viel größer und herrlicher ist. Gib uns Offenbarung darüber, dass dadurch auch eine Freude einfach in unseren Herzen wächst, dass dadurch dein Friede sich in unserem Leben ausbreitet und wir in Phasen, wenn es mal schwierig ist, auch wieder loslassen können, die Dinge im Vertrauen einfach in deine Hände geben und wissen, du bist treu und zu deiner Zeit wird die Erfüllung auch kommen. In Jesu Namen. Amen.